Willkommen. Ich grüße euch in Jesu Namen. Und ich bete nochmal. Jesus, ich danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr lieb hast. Ich danke, dass du unser Leben siehst, Herr, und dass du wirklich der Herr bist, und dass du der starke Befreier bist, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der neues Leben schafft. Danke, dass du derjenige bist, der alles neu macht, Herr, und dass wir mit dir weit überwinden dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du heute Morgen wirklich jedem von uns begegnen möchtest, Herr, und dass du voller Freundlichkeit und voller Liebe auf uns schaust. Und danke, dass du wunderschön bist, Herr. Komm, Heiliger Geist, und wirke du heute Morgen. Befreie uns, bring uns weiter, heile uns. Herr, wir haben Hunger nach dir, wir brauchen mehr von dir, wir haben Sehnsucht nach dir. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und du bist nicht zu sehr am Schwitzen. Es ist ja ein bisschen kühler geworden, gefühlt. Ich möchte heute den letzten Teil bringen von unserer Predigtserie Frei, Freiheit in Christus. Genau, danke Peschmann. Und zwar heute den letzten Teil und das Thema Frei bleiben. Wir haben ja schon jetzt 3 Predigten gehört zu dem Teil, zu dem Thema. Das erste war, dass das Hauptschlachtfeld unsere Gedanken sind, dass der Teufel immer wieder kommt durch Lügen und dass er versucht, durch Lügen Festungen in uns zu bauen und dass wir dann diese Lügen glauben und dass wir unser Leben lang am besten diese Lügen glauben und dass wir Freiheit brauchen durch das Wort Gottes, dass wir Freiheit in unseren Gedanken brauchen. Und dann hatte ich darüber gepredigt, Tag der geschlossenen Tür, ihr erinnert euch vielleicht noch. Ich habe gesagt, so wie es Jesus gibt, so wie es Gott gibt, gibt es auch den Teufel, es gibt Satan und es gibt auch Dämonen. Und Dämonen sind echt und es gibt Menschen, die beeinflusst sind von Dämonen und die sogar belastet sind von Dämonen und da Einfluss stehen. Und ich habe gesagt, aber nicht alles, was wir sehen und was wir erleben, ist vom Teufel oder von den Dämonen. Vieles, aber nicht alles. Manches schon. Manches kann auch seelisch sein. Und Jesus sagt ja, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3,8. Und vor 14 Tagen habe ich dann darüber gepredigt, dass es so 3 Hauptbereiche in seinem Leben gibt, wo der Feind immer wieder versucht, hineinzukommen. Er versucht immer in 3 Hauptbereiche, sage ich mal, seinen Fuß wieder reinzusetzen in unser Leben. Und das ist unsere Begierde, unser Ansehen, und das ist unser Besitz oder modern ausgedrückt Sex, Macht und Geld. Ja, diese 3 Hauptbereiche versucht er immer wieder einzudringen. Und wir haben gelernt, durch Ehrlichkeit, also Integrität, durch Großzügigkeit und indem wir uns vor Gott demütigen, können wir diese 3 Türen schließen. Und Jesus sagt Johannes 8, 31, machen wir den nächsten. Funktioniert das nicht? Okay, danke. Johannes 8, 31, da sagt Jesus, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gegründet, so seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn ich in ihm, in seinem Wort, erst das Wort Gottes bleibe und mich vom Heiligen Geist führen und leiten lasse, dann werde ich die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und Jesus ist die Wahrheit. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und deswegen heute das Thema frei bleiben. Frei bleiben, darum geht es. Jesus macht frei. Jesus vergibt dir all deine Schuld und er schenkt dir ein neues, ewiges Leben. Aber er macht auch frei. Und er möchte, dass wir in dieser Freiheit leben. Er möchte, dass wir in dieser Freiheit bleiben. Und das funktioniert nur, wenn ich wirklich nah an ihm bleibe, wenn ich in seinem Wort bleibe und wenn ich Jesus wirklich Raum gebe in meinem Leben und wenn ich zuerst nach seinem Reich trachte. Ja, in dieser Freiheit zu leben, ist ein Lebensstil. Das heißt, das muss ich erstmal lernen. Das muss ich lernen und trainieren. Das ist nicht so einfach. Weil ohne Jesus können wir erstens niemals frei werden und auch niemals frei bleiben. Und wenn wir das nicht erleben, dann ist sogar Schlimmeres vorprogrammiert. Jesus warnt uns davor. Es gibt einen Vers in der Bibel, der ist schon ganz schön krass. Also 2 Verse sind das eigentlich, oder 3. Jesus warnt uns davor, frei zu werden. Steht nicht auf dem Zettel übrigens. Er warnt uns davor, frei zu werden, Dankeschön zu sagen, sich umzudrehen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich meinen alten Stiefel weiter. Ich gehe in meinen Alltag und tue so, als wenn alles gut ist. Er warnt uns davor. Ne? Er sagte nämlich im Lukas 11, Vers 24. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch ödende Gegenden und sucht einen Ruheplatz. Findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, also er will wieder zu den Menschen zurückgehen, wo er war. Ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Wenn Jesus nämlich nicht in diesem Haus ist, in diesem Leben. Ja, das ist so, wir freuen uns, wenn wir Befreiung erlebt haben oder wenn Gott unser Leben berührt hat. Aber dann geht es auch wirklich darum zu sagen, Jesus, und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich will dir nachfolgen. Und ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, in mein Herz. Wenn wir das nicht tun, kann Folgendes passieren. Es muss nicht, aber kann passieren. Jesus sagt, daraufhin geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diese Menschen als am Anfang. Krass, ne? Krasse Geschichte. Jesus warnt uns Menschen, es kann so sein, es muss nicht so sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in dieser Freiheit, in diesem Sieg, den Jesus am Kreuz für uns erworben hat, hineinzukommen, also frei zu werden und darin zu bleiben und zu leben. Jesus sagt kurz davor im Lukas 11, 21, er sagt, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist das Haus in Sicherheit. Und wer ist dieser starke Mann? Jesus Christus ist dieser starke Mann. Das heißt, wenn Jesus in deinem Haus ist, ist er der Stärkere, weil er hat am Kreuz Satan, den Tod, entmachtet, besiegt für alle Ewigkeit. Jesaja 49, 24 oder Offenbarung 2 und Offenbarung 10. Das heißt, du brauchst gar keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben, bleibe einfach nah an ihm. Denn er ist der Starke. Und trotzdem musst du wissen, und das hast du schon erlebt, solange du auf dieser Erde leben wirst, wird es täglich ein Kampf sein, frei zu werden und frei zu bleiben vor allen Dingen. Dieser Kampf wird niemals aufhören. Und der Teufel wird immer wieder versuchen, wo ein schwacher Moment ist in deinem Leben oder wo eine Situation ist, wo er wieder seinen Fuß in die Tür reinsetzen kann. Wo du die Tür oder das Fenster deines Lebens, wie vor 14 Tagen gehört, vielleicht ein Stück weit öffnest und er versucht, da wieder seinen Fuß da reinzusetzen. Er wird es immer wieder abchecken. Und der heutige Gottesdienstzettel, der ist sehr, sehr wichtig. Der ist vielleicht wichtiger als alles andere. Also von den Gottesdienstzetteln her gesehen. Nimm ihn mit nach Hause, denn du wirst das dein Leben lang brauchen. Weil unser ganzes Leben lang geht es darum, frei zu werden in Christus, mehr frei zu sein, frei zu werden und frei zu bleiben. Paulus, er schreibt im Neuen Testament an die Galater, im Galater 5, 1. Er schreibt dort, wie funktioniert das heute nicht? Kannst du im nächsten Vers machen, bitte? Galater 5, 1, genau. Er sagt, darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, der Heilige Geist also, dann werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ja? Denn es ist so, unser alter Mensch will immer das Gegenteil tun von dem, was Gott möchte, was der Geist Gottes will. Und dann heißt es hier, doch der Geist Gottes duldet diese Selbstsucht nicht. Er kämpft dagegen oder es ist ein Kampf. Beide kämpfen gegeneinander, sodass wir das Gute, was wir eigentlich tun wollen, das tun wir oft nicht oder können wir nicht ungehindert tun. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, dann sind wir den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Und dann ist es auch so, dass wir in dieser Kraft gehen können. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die viele von euch kennen. Vielleicht hörst du sie heute zum ersten Mal. Und zwar, Jesus berichtet im Neuen Testament von einem jungen Mann. Und zwar ist es die Geschichte vom verlorenen, und manche Übersetzungen sagen sogar vom wiedergefundenen Sohn. Und diese Geschichte, da geht es eigentlich um Gott und dass wir Menschen, so wie wir sind, dass wir zu Gott kommen müssen, dürfen, sollen, weil er unser Vater ist, weil er ewiges Leben, ein besseres Leben für uns hat und das uns retten möchte und das uns vergeben möchte vor allen Dingen, uns annehmen will. Aber diese Geschichte zeigt uns auch, wie wir frei werden und frei bleiben. Und wir wollen uns auch mal kurz den älteren Sohn heute anschauen. Lukas 15, ab Vers 11. Kannst du machen, bitte. Ach nee, habe ich auf dem Zettel, sorry. Müsst ihr auf den Zettel gucken. Da heißt es, ein Mann hatte 2 Söhne. Also, da ist ein Mann, der hat 2 Söhne. Und der Jüngere sagt zu seinem Papa, hey Papa, ich möchte jetzt schon mein Erbe haben. Du bist noch am Leben. Aber ich will meine Kohle haben, ich will mein Geld haben. Und was macht er dann? Er will damit losziehen. Und er geht zu seinem Vater und ist ganz schön frech eigentlich, ne, weil der Vater lebt ja noch. Wenn mein Sohn zu mir kommen würde, würde er sagen, Papa, ich will jetzt schon mein Erbe haben. Du bist zwar noch am Leben, aber irgendwie wird mich das traurig machen. Es wird mich traurig machen, aber es beleidigt sogar den Vater aufs Übelste eigentlich. Aber was macht der Papa? Er ist gnädig, er ist großzügig und sagt, okay, mein Junge, komm her. Er teilt das Vermögen unter beiden auf. Er hat also einen jüngeren Sohn und einen älteren Sohn. Und wenige Tage später, heißt es hier, hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und er zog los mit der Kohle. Er ist losgezogen in ein fernes Land. Und dort lebt er in Saus und Braus und haut das ganze Geld auf den Kopf. Er ist bei Prostituierten, er ist vielleicht in der Spielothek. Ich weiß nicht, was er alles macht, macht irgendeine Vergnügung. Auf jeden Fall, er haut das ganze Geld auf den Kopf. Innerhalb kürzester Zeit, kann ich mir vorstellen, ist es verbraucht. Es ist aufgebraucht. Und es kommt eine Hungersnot. Und er kommt in richtige Schwierigkeiten. So, was ist, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Was passiert, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen oder wenn du oder ich in Schwierigkeiten stecken? Was tun wir? Was müssen wir tun? Das ist unser erster Punkt heute auf dem Zettel. Der erste Punkt ist, wenn du merkst, du bist in Schwierigkeiten, aus denen du nicht mehr selber rauskommst, musst du Folgendes tun, du musst zugeben, dass du Hilfe brauchst. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Werde ehrlich und sag, ich brauche Hilfe. Ja? Und wir Christen haben meistens kein Problem, vor Gott ehrlich zu sein. Zu sagen, Gott, das ist meine Sache, das gebe ich dir. Aber wir haben oft ein Problem, das vor anderen Menschen zu sagen oder zu bekennen. Wir haben oft ein Problem zu sagen, hey, in meinem Leben sind Dinge, die nicht okay sind. Kannst du mir helfen? Ich bin schon so lange da drin, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht raus. Ich möchte dir sagen, wenn du nicht bereit bist zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, und wenn du nicht bereit bist zu sagen, ich brauche deine Hilfe, Bruder oder Schwester oder Freund, Freundin, dann wirst du gebunden bleiben, dann wirst du in diesem Elend stecken bleiben. Der Weg frei zu werden, frei zu bleiben, bedeutet, dass ich meinen Stolz überwinde und zugebe, ja, ich stecke in Schwierigkeiten. Ich bin kaputt und ich brauche Hilfe. Und ich habe gedacht, zu uns Männern fällt es besonders schwer. Ne? Wir sind immer so stark und wollen unabhängig sein und wollen unser Ding machen und wollen die Kontrolle haben. Und wir sind die Vorsorge der Familie und das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und wir finden die Lösung und sind dann so Einzelkämpfer, Rambo-mäßig unterwegs. Aber das Problem ist, es gibt Dinge, da schaffen wir das einfach nicht. Es gibt Dinge, da brauchen wir wirklich Hilfe. Da braucht jeder Mensch Hilfe. So, der erste Punkt ist, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Einer der kraftvollsten Dinge in deinem Leben, die du tun kannst, ist zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche Hilfe. Aber ich brauche nicht nur dich, Herr, sondern ich brauche jemanden, der mit mir diese Strecke, diese Wegmeile geht. In Vers 15, in seiner Not wandte sich dieser junge Mann, dieser jüngere Bruder an den Bürger des Landes. Und was macht er? Der sagt nicht, hey, komm her, setz dich rein, kriegst von mir was zu essen und kannst hier weitermachen, deine Party. Nein, er schickt ihn zum Schweinehüten auf die Felder. Als Jude musste er Schweine hüten. Und er wäre so froh gewesen, er hatte Hunger, er war am Verhungern. Er wäre so froh gewesen, so ein bisschen vom Schweinefutter abzubekommen, von den Schoten. Aber er durfte es nicht. Keiner von ihm wollte was abgeben. Also es heißt, er hat einen Job bekommen, Schweine zu hüten, und er durfte nicht mal von dem Futter essen, obwohl er am Verhungern war. Heftige Geschichte, habe ich gedacht. Und jetzt kommt der Schlüsselvers, Vers 17. Da heißt es, jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt kam er zur Besinnung. Das bedeutet, du musst in deinem Leben an einen Punkt kommen, wo du aufwachst, wo du zur Besinnung kommst, wo du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Und er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Papa und alle haben mehr als genug zu essen und ich komme vor Hunger um. Ich kann mir vorstellen, Tagelöhner sind ja Leute, die eigentlich nur einen Tag kommen, ne? Also die werden jeden Tag neu eingestellt. Und die Tagelöhner beim Papa, die haben besseres Essen gehabt als dieser junge Mann, der da bei den Schweinen war und nichts hatte und verhungern war. Und er dachte sich vielleicht, ich bin lang genug bei den Schweinen gewesen, ich bin lang genug in diesem Schweinestall gewesen. Das endet heute, hier und jetzt. Aber es kostet Überwindung. Es kostet Überwindung zu sagen, ich brauche Hilfe. Es kostet Überwindung zu sagen, ich möchte die Hose runterlassen und ich möchte mal erzählen, wie es mir wirklich geht. Ich bin hier und ich komme nicht mehr weiter. Ich bin kaputt, ich brauche Hilfe. Und deswegen starten wir jetzt auch neu unsere Kleingruppen wieder. Wir als Gemeinde, wir möchten so sehr, dass jeder von uns in einer Kleingruppe ist. Weil nur in einer Kleingruppe triffst du jemanden. Und wenn es nur eine Schwester oder ein Bruder, eine Person ist, mit der du dich wirklich verbinden, connecten kannst und wirklich sagen kannst, wie es dir wirklich geht. Wo du hingehen kannst und sagst, hey, bitte, bete für mich. Hey, das habe ich. Bitte geh diese Wegstrecke mit mir. Wir machen nicht Kleingruppen, weil wir noch einen Termin in der Woche brauchen oder weil uns langweilig ist. Ja? Und es geht nicht darum, in erster Linie das Programm, sondern es geht um dich. Es geht um den Menschen in dieser Gruppe. Das Essen ist gut. Ja, super. Die Gemeinschaft ist gut und wir haben auch Spaß und wir haben Freude und wir machen auch Witze. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Veränderung. Befreiung. Und das geschieht nur im Kontext von Gottes Wirken und sich mitteilen. Das heißt, miteinander sprechen, miteinander beten und zu sagen, hey komm, wir gehen gemeinsam diese Strecke. Ich gehe mit dir. Ich bin nichts besser als du, aber ich helfe dir. Und ich hoffe und bete, dass du dich in einer Kleingruppe anmeldest und dass du da eine Person findest, der du dich anvertrauen kannst. Ja, ich möchte dir Mut machen. Dass du sagst, hey Freunde, ich muss euch mal was erzählen. Die Sache macht mich kaputt oder hat mich kaputt gemacht. Ich komme nicht weiter, ich komme da nicht raus. Und dann sagst du, und dann sagen die anderen, was? Das geht mir genauso, ey cool. Ja, mir geht's genauso, ich bin nichts besser als du. Deswegen such dir zwei Leute in deiner Gruppe, wenn du in einer Gruppe hineinkommst oder schon bist. Such dir zwei Leute, die schlimmer aussehen als du oder kaputter sind. Ja? Und sag, Freunde, ihr seht so aus, als wenn ihr kaputt seid, aber ich bin's auch. Und ich muss euch mal was erzählen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, wisst ihr, wie ich das meine. Und dann werden großartige Dinge passieren. Ich verspreche es dir. Lebensveränderung geschieht immer in einer authentischen Beziehung zu Gott, zu Jesus, durch den Heiligen Geist und in einer authentischen Beziehung zu meinem Nächsten, in dieser Gruppe zum Beispiel. Und ich sage dir, ich brauche das. Und du brauchst das. Und wir alle brauchen das. Unser Freund erkannte, ich brauche Hilfe. Und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und er hat erkannt, dass er im Schweinestall wohnt, dass er bei den Schweinen auf dem Feld ist. Und er ist Sohn, aber er lebt bei den Schweinen. Er ist Sohn und seine Identität ist nicht Schweinehirte zu sein, sondern er ist ein Sohn. Und das ist der schlechteste Ort überhaupt, bei den Schweinen zu sein, für einen Sohn, für eine Tochter. Das ist nicht das Leben, was der Vater für ihn wollte. Das ist nicht das Leben, was Gott für dein Leben will. Deswegen sagt Gott, komm raus aus dem Schweinestall, komm raus von den Schweinen und geh zurück zum Vater nach Hause. Und das macht dann der Sohn. Der verlorene Sohn kommt zur Besinnung. Und ich sage dir heute Morgen nochmal, die einzigen Menschen auf dieser Erde, die nicht frei werden, die da nicht hineinkommen, die auch nicht Gott finden eines Tages, das sind diejenigen, die sagen, ich habe kein Problem. Ich habe keine Schuld. Ich kenne mindestens eine Person, ich kenne nicht zwei, die sagen, nee, ich habe keine Sünde in meinem Leben. Ich habe noch nie was Falsches gemacht. Bei mir ist alles in Ordnung, Andreas. Und ich habe immer gesagt, Jesus, wie soll dieser Mann zu dir finden eines Tages, wenn ich so von mir selbst überzeugt bin? Aber bei Gott ist alles möglich. Und ich bete, dass dieser Mann, den ich vor Augen habe gerade, dass er Gott kennenlernt. Das zweite auf deinem Zettel, der zweite Punkt ist, was du unbedingt tun musst, was dieser junge Mann tut, kehre um, tue Buße, ein altes Wort, tue Buße vor Gott und vor anderen. Er sagt, ich will mich aufmachen im Vers 18, ich will mal zu meinem Papa zurückgehen und ich will sagen, Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Er hat erkannt, dass er gegen dem allmächtigen Gott, gegen Gott und gegenüber seinem Vater gesündigt hat. Und er hat erkannt, dass es nicht ausreicht, die Sache nur mit Gott auszumachen. Dass er nur frei werden wird, wenn er das mit Gott und mit seinem Vater in Ordnung bringen wird. Wir denken immer so, wenn wir Christ sind, es geht um Gott und um mich. Es geht um Gott und um dich. Nein, du alleine kannst die Sache nicht mit Gott ausmachen, weil Gott hat uns sich ein anderes System überlegt. Gott sagt, um frei zu werden, um frei zu bleiben, brauchst du nicht nur mich, sondern du brauchst auch jemand anders. Bringe es vor Gott und vor den Menschen in Ordnung. Denn Gott tut das, was keiner tun kann. Er vergibt dir deine Schuld. Er befreit dich von aller Sünde. Im 1. Johannes 1, 9, da heißt es, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das macht Gott alleine, das kann kein Mensch. Gott vergibt dir deine Schuld, aber es bedeutet nicht, dass du frei bist. Es kann passieren, dass du frei bist komplett. Der Vers sagt, Gott vergibt dir, aber das heißt nicht, dass du die Sache nie wieder tun wirst. Du wirst es wieder tun, bis das hier passiert. Der nächste Vers bitte, den haben wir in den letzten Wochen auch schon gehört. Immer wieder Jakobus 5, 16. Du wirst es wieder tun, bis das hier passiert. Darum bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir bekennen etwas vor Gott und er vergibt uns all unsere Schuld. Und wir bekennen unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester, damit wir geheilt werden, damit wir befreit werden und in dieser Befreiung bleiben. Der Schlüssel für Freiheit sind also andere, gläubige Menschen in deinem Leben. Denk mal nach, wo du in einem Bereich vielleicht gebunden bist, wo du sagst, da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht raus oder da habe ich eine Krankheit in meinem Leben oder irgendwas, was mich immer wieder belastet. Denk mal drüber nach. Ich möchte dir heute Morgen sagen, ich möchte dir Mut machen, zu sagen, ich bringe das ins Licht. Ich bringe das vor Gott. Satan möchte, dass es im Dunkeln bleibt. Er möchte, dass du auf keinen Fall frei wirst. Aber ich sage dir, bring Licht in die Sache. Lass so viel Licht wie möglich drauf scheinen. Im 1. Johannes, Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus Christus, und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Hier sind drei Sachen. Leben im Licht, die Gemeinschaft miteinander, mit Gott und mit dem Nächsten und das Blut Jesu. Das heißt, du wirst befreit von deiner Schuld, wenn du zu Jesus kommst. Und wenn du bei ihm bleibst und wenn du im Licht gehst, wandelst, wenn du Gemeinschaft hast mit Gott und mit deinem Nächsten, und das geht nur in einer engen Gemeinschaft, in einer engen Gruppe, da kannst du nämlich mal sagen, so, das ist mein Leben, da habe ich so eine finstere Ecke und da ist Schatten und das habe ich unter dem Teppich, den hebe ich jetzt mal hoch. Jetzt kannst du mal schauen, was mit mir unter dem Teppich ist und lässt Licht rein. Und je mehr du diese Beziehung, diese Gemeinschaft lebst, desto mehr Licht kann reinkommen. Die Finsternis verschwindet aus deinem Leben, sie wird verschwinden aus unserem Leben. Und das ist der Ort, wo wirklich ein Ort voller Ehrfurcht, das ist der einzige Ort, wo Licht und Wahrheit ist. Der dritte Punkt auf dem Zettel heute. Der dritte Punkt ist, sage dich los. Das darfst du tun, weil du die Autorität in Jesus Christus hast. Sag dich los von den Lügen Satans. Sag dich los von den Lügen Satans, die er dir immer wieder einflüstert. Weißt du, er ist ein Lügner, sagt die Bibel. Er ist ein Betrüger. Er ist der Vater der Lüge. Und ich habe eine schlechte Nachricht heute Morgen für dich. Er wird niemals aufhören, dich zu betrügen und zu belügen. Niemals. Solange du auf der Erde bist, wird er nicht damit aufhören. Und selbst wenn du Christ geworden bist und du sagst, Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben, und wenn du sagst, ich gehe mit Jesus vorwärts, wird er, gerade erst dann wird er kommen und dich anfangen zu attackieren und dich zu belügen und zu sagen, schau doch mal, Andreas, wo du im Schweinestall warst. Schau doch mal, Rosi, wo du herkommst. Schau doch mal, was du damals getan hast. Und dann hast du diesen Geruch von den Schweinen wieder in der Nase und merkst, oh ja, stimmt, ich kann das gar nicht. Und so versucht er dich mit Lügen zu binden und dir zu zeigen, du bist eigentlich immer noch im Schweinestall, obwohl du längst frei bist, obwohl du längst zum Vater gekommen bist und frei bist. Jede Gebundenheit, wo der Feind in deinem Leben Dinge zerstört hat oder zerstören möchte, es beginnt immer mit Lüge, es beginnt immer mit Lügen. Und wenn du der Lüge glaubst, bist du schon in die Falle hineingetappt. Und dann ist die Frage, was mache ich? Gehe ich darin weiter? Erkenne ich sie? Gehe ich raus? Oder bleibe ich da drinnen? Und wenn du da drinnen bleibst und es nicht merkst, wird es zu einer Festung, zu einem Bollwerk. Und das kann uns richtig gefangen halten. Und das kann passieren. Die Lüge wird dann nicht als Lüge erkannt. Und wie auch immer deine Gebundenheit, wie auch immer dein Desaster, wie auch immer deine Sache in deinem Leben aussieht, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es hat alles mit einer Lüge begonnen, die du geglaubt hast. Aber Jesus sagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, Und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, das, was ich dir sage, ist die Wahrheit. Nicht, was der Feind dir einflüstert. Nicht, was Menschen über dich sagen oder gesagt haben, sondern das, was Jesus sagt. Jetzt schauen wir uns nochmal den älteren Bruder kurz an. Lukas 15, 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Also der Jüngere macht sich auf den Weg nach Hause. Der Ältere ist auf dem Feld. Und der Ältere kommt zurück. Und als er zurückkommt, was passiert? Er hört von Weitem schon Party, Lärm, Musik und Tanz. Und er ruft einen Knecht und sagt, was ist denn los hier bei uns zu Hause? Und der Knecht sagt, ja, dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt. Und dein Papa, der ist außer sich vor Freude. Wir feiern ein Riesenfest. Wir machen eine Party. Dein verlorener Bruder, der verlorene Sohn, der jüngere Bruder ist zurück. Und wir haben das Mastkalb schlachten lassen. Also die machen richtig Feier, machen richtig eine Party. Und der ältere Bruder, heißt es hier im Vers 28, er freut sich, er springt und sagt, ja, super, mein kleiner Bruder ist wieder da. Nein, er wurde zornig. Er wurde so zornig, dass er sagt, ich gehe da nicht rein, ich gehe da nicht ins Haus rein. Und sein Papa kommt raus. Er muss rauskommen, sein Vater, und dem älteren Bruder zureden. Und was macht er? Er fängt an, seinem Papa was vorzuhalten. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Und jetzt kommt es. Und ich habe mich nie, achte mal auf das Wort, was der ältere Bruder sagt, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir noch nie einen Ziegenbock gegeben. Er sagt, und doch hast du mir nie einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn. Guck mal, wie verbittert er ist. Er sagt nicht mal mein Bruder, er sagt dieser Mensch da, dieser Abschaum, dieser Typ, dein Sohn kommt zurück. Er war total verbittert, der ältere Sohn. Er war richtig verletzt in seinem Herzen. Er ist verbittert. Und er sagt, und nun kommt dieser Mensch, dein Sohn, zurück, der sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Der Bruder, der ältere Bruder ist gebunden, er ist nicht frei. Er ist voller Bitterkeit, er ist total enttäuscht, er ist vielleicht voller Zorn und Hass, vermute ich einfach mal, ich vermute das jetzt. Er lebte sein Leben lang beim Papa, beim Vater. Aber das Leben, was er lebte, war eigentlich nicht das Leben, was der Papa sich für ihn wünschte. Der ältere Bruder war unzufrieden, er war frustriert und sein Leben fühlte sich schrecklich an. Und deshalb, oder weil er zwei Lügen des Teufels glaubte. Die erste Lüge ist, er sagt nämlich zu seinem Vater, nie habe ich mich deiner Anordnung widersetzt. Er sagt, ich habe mich nie deiner Anordnung widersetzt, Papa. Und der Vater sagt, das stimmt nicht, mein Sohn. Sagt er nicht, aber er sagt, das stimmt nicht, weil du bist nicht Jesus. Du bist auch nur ein Mensch. Und wir wissen selber, kleine Kinder, sie machen jeden Tag Sachen. Papa sagt, mach das nicht, Mama sagt, mach es nicht. Und sie machen es trotzdem. Jeden Tag widersetzen wir uns Anordnungen, vor allem als kleine Kinder. Als Erwachsene sagen wir natürlich, nein, machen wir nicht. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Er sagt, ich habe mich niemals auch nur einer Anordnung von dir widersetzt. Und das ist eine Lüge. Er sieht bei sich keinen Fehler. Er sieht nur die Schuld bei seinem Bruder. Bei ihm sieht er nur diesen Splitter, aber er hat selber so einen dicken Balken im Gesicht. Er sieht sich selber nicht. Der Teufel belügt ihn. Er klagt den jüngeren Bruder an. Und der ältere Bruder glaubt es. Er glaubt es einfach. Und die andere Lüge ist die, du hast mir auch nie nur eine Ziege gegeben, sagt er, einen Ziegenbock. Das ist schon komisch, habe ich gedacht. Also er hätte eigentlich Kalb haben können, aber er will Ziege haben. Also ich esse lieber Kalbfleisch, bevor ich Ziegenfleisch esse, aber das nur am Rande. Die zweite Lüge ist die hier. Wir gehen zurück kurz zu Lukas 15, 12. Da heißt es nämlich, der jüngere Sohn sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Siehst du das Wort? Unter beiden hat er das Vermögen aufgeteilt an dem Tag. Und dann hat der Jüngere das verkauft und ist losgezogen. Der Ältere ist der Erstgeborene. Der Erstgeborene bekommt mehr, zur damaligen Zeit den doppelten Anteil. Das heißt, der Ältere hat zwei Drittel bekommen, der Jüngere nur ein Drittel. Und er sagt, und du hast mir auch nie nur eine Ziege, nur einen Ziegenbock gegeben. Wenn ich der Papa gewesen wäre, was hätte ich ihm gesagt? Ich hätte gesagt, sag mal, spinnst du? Ich habe dir nie eine Ziege gegeben. Ich habe dir letztens gerade komplett mein ganzes Unternehmen überschrieben. Du hast zwei Drittel von meinem Unternehmen bekommen. Und du sagst, du hast nie was von mir bekommen? Jetzt, also, Vielleicht hätte ich noch Wohnrecht auf Lebenszeit als Vater, ne? Also verteile mein Erbe, aber hätte mich eintragen lassen, dass ich in dem Haus bleiben darf, dass die Söhne mich nicht rausschmeißen. Und er sagt, du hast keine Ziege bekommen, du hast neulich alle Herden von mir überschrieben bekommen. 2/3. Der Papa ist total barmherzig, er sagt, Kind, im Vers 31 sagte der Vater zu dem Älteren, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, alles, was ich habe, was ich hatte, was mir gehört, gehört dir. Das gehört dir. Nicht nur die Ziege, der Bock gehört dir, sondern alles, was ich habe. Und obwohl der ältere Sohn niemals das Haus verlassen hat, niemals seinen Vater verlassen hat, ist er trotzdem gebunden. Es ist möglich, ein Kind Gottes zu sein. Es ist möglich, immer im Glauben zu sein. Aber es ist möglich, trotzdem nicht die Fülle Gottes zu erleben. Es ist möglich, beim Papa zu sein, aber nicht die Fülle zu haben. Sich zu fühlen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Knecht, obwohl er alles hatte, der Ältere. Er war der Erstgeborene. Und der ältere Bruder hat es zugelassen, dass der Teufel gekommen ist und ihn belügt hat. Dass er ihn belügt hat und dass er diese Lügen geglaubt hat. Und ich sage dir heute Morgen, du musst dich lossagen von Lügen in deinem Leben. Du musst dich lossagen von Lügen, die Menschen über dich ausgesprochen haben oder die du glaubst. Nimm das Wort Gottes auf. Sag Jesus, das sagst du über meinem Leben. Das bin ich. Ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin gerecht, ich bin geheilt, ich bin heilig. Ich bin vollkommen neu in dir. Wir müssen das tun, wir müssen das jeden Tag tun, wenn uns diese Dinge kommen. Weil diese Lügen, die da sind, sind immer wieder, kommen sie. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ach, vergiss das doch mit deinem Jesus. Ach, du brauchst das gar nicht erzählen, die glauben dir eh nicht, die Leute. Das sind alles Lügen. Da musst du sagen, stopp, in Jesu Namen, verschwinde, Feind. Und das Wort Gottes nehmen. Diese Lügen, ja, trennten den älteren Bruder von seinem Papa und von seinem jüngeren Bruder. Der Teufel will sicherstellen, dass das passiert, dass Trennung kommt zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Und er will sicherstellen, dass Trennung kommt zwischen dir und deinem Bruder und deiner Schwester und deinem Nächsten. Das will er auf jeden Fall. Und deswegen müssen wir sagen, nein, stopp, in Jesu Namen. Verschwinde mit deinen Lügen und nimm das Wort Gottes. Verstehe, mach es nicht mechanisch, sondern verstehe, dass du eine Autorität in Jesus hast. Der vierte Punkt heute, der letzte große Punkt ist hier, empfange die Geschenke des Vaters. Empfange die Geschenke des Vaters. Das ist der letzte Punkt heute hier und dann kommen drei Unterpunkte. Drei Dinge, die Gott uns heute schenken möchte, abgeleitet vom Alten ins Neue Testament. Ja, die wir in Jesus heutzutage oder die wir in Jesus empfangen. Da heißt es im Lukas 15, 22, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, für den jüngeren Sohn natürlich, und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an die Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Also, Gott möchte dir ein Gewand geben, ne? Möchte dich am Gewand. Rose, kommst du mal kurz her? Gott gibt dir ein Gewand. Er kleidet, also im Alten Testament war das so, ne? Ein Gewand der Gerechtigkeit. So, ein Gewand der Gerechtigkeit. Jesaja 61, 10, da heißt es, ich will mich sehr am Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Weißt du, was es bedeutet? Du bist vollkommen gerecht in Jesus. Im Neuen Testament ist es nämlich, dass Jesus deine Gerechtigkeit geworden ist. Du bist vollkommen geheilt und gereinigt. Es ist so, als hättest du nie gesündigt vor Gott. Wenn Gott der Vater dich sieht, dann sieht er immer Jesus vor dir stehen, sag ich mal, jetzt um das zu erklären. Er sieht Jesus in dir und Jesus hat komplett den Preis bezahlt. Das heißt, du bist von oben bis unten gerecht, rein und heilig. Auch wenn du dich manchmal nicht so fühlst. Jesus hat dir diese Gerechtigkeit geschenkt. Aber das Ding ist, du musst sie annehmen. Du musst sie persönlich annehmen. Wenn du sie nicht annimmst, wirst du verloren gehen. Du wirst, wenn du diese Erde verlässt, wenn du die Augen zumachst, du wirst nicht beim Vater sein. Die Bibel sagt, du wirst in die Hölle gehen. Du wirst für ewig getrennt von Gott sein. Deswegen nimm das an, diese Gerechtigkeit in Jesus, den Mantel der Gerechtigkeit. Im Alten Testament jetzt hier, okay, in dem Fall Jesus, im Neuen Testament, erstens die Gerechtigkeit. Schau nicht auf deine Vergangenheit. Denke nicht an den Schweinestall, wo du herkommst. Du bist vollkommen neu. Es ist so, wie ich letztes Mal sagte, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, vergibt Gott dir von dem Tag deiner Geburt bis zum Tag deiner Bekehrung. Komplett heute hat er dir vergeben und auch für alle Ewigkeit in der Zukunft hat er dir schon alles vergeben. Er hat dir komplett vergeben. Ja, so, nein, du musst noch stehen bleiben. Das nächste ist, er gibt dir einen Ring. Der Vater gab seinem Sohn, dem verlorenen Sohn, wieder.
Einen habe ich ja schon von ihm.
Einen Ring. Ich schicke dir mal einen Ring an, bitteschön. Dieser Ring ist ein Ring der Vollmacht, der Autorität. Also im Alten Testament ist es so. Josef, ihr wisst, Josef im Alten Testament, er wurde dann eines Tages der zweite Mann im mächtigen Reich. Nur der Pharao war noch über Josef. Pharao hat gesagt, Josef, du bist mein zweiter Mann hier. Dir wird alles gegeben, das ganze Reich Ägypten. Nur der Pharao, ich selber bin noch über dir. Und deswegen hat der Pharao ihm nicht einen Ring gegeben. Und Josef hatte diesen Ring. Und mit diesem Ring hatte er Autorität und Vollmacht und konnte genauso alles tun wie der Pharao. Er hatte Vollmacht. Und wir haben nicht einen Ring bekommen, sondern wir haben Jesus, er wohnt in uns, wir sind sein Kind, wir sind Gottes Kind und wir haben Autorität in Jesus Christus. Wir haben einen Namen bekommen, der Name Jesus Christus, der absolut, der kraftvollste Name im ganzen Universum ist. Wir haben Autorität bekommen im Namen Jesu. Wir haben den Geist Gottes empfangen, er wohnt in uns. Und die Bibel sagt, dass du Autorität hast über den Feind. Jesus sagt das in Lukas 10, 19, steht auch auf dem Zettel, meine ich. Er sagt, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben und ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen, damit sind Dämonen und ein böse Geister, unreine Geister gemeint, und sie zertreten und nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. So. Gott hat dir Autorität gegeben. Aber du musst diese Autorität dir bewusst sein. Und was ich letztes Mal auch sagte, vorletztes Mal, du musst in dieser Autorität auch leben, wenn du bewusst in Sünde und bewusst Dinge tust, die nichts mit oder die gegen Gottes Wort oder gegen ihn sind, dann hast du keine Autorität. Aber du bist in Jesus bekleidet in Autorität in seiner Gerechtigkeit. Das Letzte, die Sandalen des Friedens. Kannst du auch noch mit mir anziehen hier. Das sind jetzt keine Sandalen, aber... Ja, okay. Nein, Rosi hat bessere Sandalen. Sorry. Kannst du mal schauen. Nein, nein. Also, der Vater hat dann praktisch seinem Sohn die Sandalen angezogen, ne? Okay. So. Die Sandalen des Friedens. Zur damaligen Zeit war es so, die Leute sind barfuß gelaufen. Also, danke. Nur reiche Leute, nur angesehene Persönlichkeiten hatten Schuhe und die meisten Menschen hatten gar keine Schuhe, sie waren barfuß. Und der Sohn kommt zurück, völlig verdreckt, am Stinken, aus dem Schweinestall, seine Füße, seine Hände von dem Arbeiten auf dem Feld zerschunden und der Papa lässt ihn waschen, der Papa macht ihn komplett sauber und er zieht ihm die Sandalen des Friedens an, er gibt ihm neue Schuhe, er sagt, du bist mein Sohn, du bist immer noch mein Sohn, ich gebe dir diese Schuhe. Darum geht es. Und ich habe gebetet, damit komme ich jetzt zum Schluss, ich habe gebetet, dass Menschen heute Morgen hier freigesetzt werden und dass du in eine Freiheit hineinkommst und dass du in dieser Freiheit bleibst. Und wenn es irgendeine Gebundenheit in deinem Leben gibt, kannst du sagen, in Jesu Namen möchte ich da heute von frei werden. Jesus, befreie mich davon in Jesu Namen. Ich will davon frei werden und frei bleiben. Und das können wir tun, indem wir jetzt, ich möchte einfach euch in zwei ganz kurze Gebete leiten. Du kannst die Predigtaufnahme gleich noch beenden.